ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Sie helfen den Armen.
Maria, grazie per Dio.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios. Willkommen bei ZIP FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios vom 12. Dezember. Heute zusammengestellt von Coloradio in Dresden. Die Themen: Die Bundeswehr an der Schule, der Mindestlohn im Koalitionsvertrag, E-Petition zur Abschaffung der ALG-2-Sanktionen und die Gefahren der elektronischen Gesundheitskarte.
Nach dem Ende der Wehrpflicht steht die Bundeswehr vor einem Rekrutierungsproblem. Schließlich ist es unabhängig von den genauen Konditionen nur mäßig attraktiv, einer Tätigkeit nachzugehen, die potenziell mit Gewalttaten bis hin zum Mord verbunden ist. Entgegen allen offiziellen Verlautbarungen hält sich das Verständnis für solcherlei Treiben in der Gesellschaft in Grenzen. Auf allzu viel Verständnis und Respekt können Soldatinnen also nicht hoffen. Die Bundeswehr tut einiges, um das zu ändern. Junge Menschen sind, weil in der beruflichen Orientierungsphase und begeisterungsfähig, dabei die wichtigste Zielgruppe. Verstärkt wird daher versucht, an Schulen PR für die Truppe zu machen. Die Ärzte gegen den Atomkrieg wollen mit einer Kampagne dagegenhalten. Radio ZUSA fragte Katja Goebbels von den IPPNW nach dem Wie und Warum.
Generell will ich gerade mal vorweg schicken, dass vielleicht ein bisschen komisch klingen mag, dass wir gegen den Atomkrieg uns engagieren und jetzt was gegen Bundeswehr in Schulen machen. Wir sind halt insgesamt eine Organisation, die für den Frieden und zivile Konfliktlösung eintritt. Und dieses Bundeswehrfaltblatt haben wir eben hergestellt oder zusammen entworfen, weil die Bundeswehr vermehrt zur Rekrutierung in die Schulen geht. Wir arbeiten jetzt mit der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zusammen in einigen Bundesländern und sind dabei eben oder haben angefragt, ob sie es auch bundesweit unterstützen würden. Terre des Hommes unterstützt es. Und wir würden auch in die Schulen gehen, sofern es unsere personellen Kapazitäten zulassen.
Bundeswehr soll ja angeblich richtig Spaß machen, ne? Würstchen braten am Lagerfeuer, man ist viel an der frischen Luft, kommt herum in der Welt. Entspricht diese Darstellung denn der Wirklichkeit?
Nein, also wir denken ganz klar, die entspricht nicht der Wirklichkeit. Das ist eine schöne Welt an Lagerfeuern und Camps, wie sie dargestellt wird. Ich habe hier auch mal was rausgesucht von einer Ärztin bei der Bundeswehr. Das hat mich besonders interessiert. Sie schreibt aus ihrer Ausbildung: Danach begann für mich eine wunderschöne Zeit, die seemännische Ausbildung auf der Gorch Fock. Es gab eine unglaubliche Kameradschaft und einen Zusammenhalt auf dem Schiff. Und sie erzählt von den Wellen, dem Wind und so weiter. Und es wird vollkommen falsch dargestellt. Also es ist nicht von den psychischen Störungen die Rede, es ist nicht von Verletzungen und Kampf die Rede, nicht von der Anspannung, dem Stress, unter dem die Soldaten stehen, ist auch nicht von der Rede, dass sie gar nicht genügend Zeit bekommen, nach einem Einsatz sich wieder zu erholen. Also das wird alles nicht erzählt.
Nun, dummerweise haben die Menschen, die jetzt ihre Heimat gegen unsere Bundeswehr verteidigen müssen, ebenfalls Gewehre. Mit welchen Verletzungen muss so ein Soldat im Einsatz denn rechnen?
Also die häufigsten Verletzungen sind durch Explosionen, also durch Sprengstoffe und Verbrennungswunden, das sind eben tiefe Fleischwunden zum Beispiel, Schusswunden natürlich auch, durch die, wenn man eben im Feld dann ist und nicht sofort professionelle Hilfe erhalten kann, dann durchaus auch mal ein Bein oder ein Arm amputiert werden muss. Auch mal ein Gesichtsschuss kann erlitten werden, dass ein Kiefer zerstört wird zum Beispiel. Oder eben großflächige Verbrennungen, wenn ganze Autokohorten angegriffen werden, Panzer gesprengt werden, solche Dinge.
Gibt es denn vielleicht Fragen und Argumente, mit denen man als Schüler so einen Werbeoffizier ein bisschen triezen, so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen könnte?
Also ich glaube, das sind gerade die Themen, die wir schon besprochen haben, die gesundheitlichen Folgen für einen selber, wenn man zur Bundeswehr geht. Das sind sicherlich Fragen, die man also einem Jugendoffizier stellen sollte. Natürlich haben die selber auch schon Informationen zu PTBS auf ihrer Website. Und es gibt ja jetzt auch ein Traumatherapiezentrum in Berlin für die Rückkehrer. Aber ich glaube, man kann auch zu diesen Fragen, was ist denn, wenn ich ein Bein verliere, wie kümmert sich denn dann die Bundeswehr um mich, erzählen Sie doch mal, kennen Sie jemanden? Ich glaube, dass man damit schnell auf wegkommt von dieser Spaß- und Adventure-Geschichte und wirklich die ernsten Themen anspricht. Wenn man sich natürlich gut vorbereitet, dann kann man auch diese Fragen stellen, wie sind wir nicht nur, oder ist die Bundeswehr nicht nur dafür da, Handelswege zu sichern oder Rohstoffe zu sichern, oder welche Interessen auch immer dort verfolgt werden.
Ja.
Ja, also wir hoffen, dass wir es schaffen können, mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement, nicht nur unserem, sondern auch dem unserer Partner wie Terre des Hommes und dem Bundesjugendring und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, doch dafür zu sorgen, dass die Bildungsministerien der Länder nicht verpflichtet werden können, die Bundeswehr einzuladen. De Maizière hat vor ein paar Tagen am 22.11. gesagt, dass dies in den neuen Koalitionsvertrag kommen soll, dass alle Länder die Bundeswehr Vereinbarungen mit der Bundeswehr treffen müssen und dass eine offene Ausladung nicht mehr hinzunehmen sei. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit unserem Fallblatt und mit unseren Bündnispartnern es schaffen können, unter Schülern und Lehrern eine Gegenstimmung zu erzeugen, dass es nicht gewünscht ist, den Krieg in die Schulen zu holen.
Soweit Katja Goebbels von den Ärzten gegen den Atomkrieg im Gespräch mit Radio ZUSA.
Der Bundestagsabgeordnete Peter Weiß, CDU, war in den Koalitionsgesprächen an den Verhandlungen zum Abschnitt Arbeit und Soziales beteiligt. Coloradio Dresden führte mit ihm ein Telefoninterview über die Regelungen im Koalitionsvertrag zum Mindestlohn.
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ist ja im Internet einsehbar. Dort steht auf Seite 68 zum Mindestlohn: Tarifliche Abweichungen sind unter den folgenden Bedingungen möglich. Und dann: Abweichungen für maximal 2 Jahre bis 31. Dezember 2016 durch Tarifverträge repräsentativer Tarifpartner auf Branchenebene. Das klingt relativ kompliziert, ist aber für den Leser jetzt nicht ganz so klar. Also was heißt jetzt diese Formulierung im Koalitionsvertrag, wenn zum Beispiel ein Tarifvertrag zwischen dem Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft besteht, der unter 8,50 Euro die Stunde ist? Bedeutet das dann auch bei normalen Tarifverträgen, dass dann der Mindestlohn erst später eingeführt wird?
Wir wollen ja die bewährte Methode der Lohnfindung in der sozialen Marktwirtschaft, nämlich dass den Lohn Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandeln und in einem Tarifvertrag regeln, nicht außer Kraft setzen. Und da es nun etliche Tarifverträge gibt, die bislang einen Mindestlohn oder einen unteren Lohn vorsehen, der geringer ist als 8,50, haben wir uns in den Koalitionsvereinbarungen darauf verständigt, dass solche Tarifverträge zunächst weiter gelten und spätestens zum 1. Januar 2017 müssen diese Tarifverträge dann aber auch auf 8,50 hochgehen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben den Tarifvertrag der landwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände. Der sieht zurzeit in der untersten Lohngruppe einen Stundenlohn von 7 Euro vor. Der wird in den nächsten Jahren nach oben hin angepasst. Und ab dem 1.1.2017 muss dann eben auch in der Landwirtschaft 8,50 Euro bezahlt werden.
Also da gelten die alten Tarifverträge erstmal fort und...
Also es müssen aktuell geltende Tarifverträge sein. Nicht welche, die vor 10 Jahren abgeschlossen worden sind und nie mehr verlängert worden sind, sondern aktuell geltende Tarifverträge, die gelten auch in den kommenden Jahren weiter, müssen dann aber ab dem 1.1.2017 8,50 Euro als untersten Lohn vorsehen.
Was ist mit Beschäftigten? Also es gibt ja viele Beschäftigte, die nicht in der Gewerkschaft sind, wo die Firma zwar im Arbeitgeberverband ist, aber dadurch, dass die Beschäftigten nicht in der Gewerkschaft sind, werden diese unter Tarif bezahlt. Was passiert dann mit denen, also ab 2015?
Also da, wo kein Tarifvertrag gilt, wird mit Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes der Mindestlohn von 8,50 Euro sofort in Kraft treten. Das heißt, weniger als 8,50 kann nur in einer Branche bezahlt werden, in der es einen Tarifvertrag gibt, der auch eine geringere Entlohnung als 8,50 vorsieht. Und dabei wird die Frage, ob jemand Gewerkschaftsmitglied oder nicht ist, unerheblich bleiben. Warum? Um eine solche Regelung treffen zu können, dass Tarifverträge zunächst einmal für 2 Jahre von 8,50 nach unten abweichen können, müssen wir diese Tarifverträge in das sogenannte Arbeitnehmerentsendegesetz aufnehmen. Sprich, wir müssen sie allgemeinverbindlich für ganz Deutschland, für alle In- und Ausländer, die in Deutschland leben, erklären. Sonst könnte man ja mit einem ausländischen Tarifvertrag, also mit einem Tarifvertrag aus Rumänien, falls es einen solchen gibt, oder aus Polen, diese 8,50 unterlaufen. Also klar ist, weniger als 8,50 kann bis zum 1. Januar 2017 nur bezahlt werden, wenn es für diese Branche einen Tarifvertrag gibt und wenn wir diesen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich für diese Branche erklärt haben.
Und dann gilt er allgemeinverbindlich für alle, auch die, die nicht in der Gewerkschaft sind?
So ist es. Dann gilt er für alle Unternehmen und für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unabhängig, ob sie einem Arbeitgeberverband oder einer Gewerkschaft angehören. So wie das heute mit den 12 Mindestlöhnen der Fall ist, die jetzt ja bereits nach Arbeitnehmerentsendegesetz gibt. Also zum Beispiel der Mindestlohn in der Bauwirtschaft, der Mindestlohn in der Pflege, der Mindestlohn für die Gebäudereiniger. Das sind ja Mindestlöhne, die schon heute nach Arbeitnehmerentsendegesetz für allgemeinverbindlich erklärt worden sind. Sie gelten für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für alle Betriebe, unabhängig davon, ob sie organisiert sind oder nicht.
Und wie ist das bei Auszubildenden?
Also das ist natürlich eine Frage gewesen, die wir auch ausführlich diskutiert haben. Der Mindestlohn soll gelten für alle Arbeitsverträge und deswegen wird er nicht für Ausbildungsverträge gelten. Wir haben auch darüber diskutiert, wie ist denn das mit Schüler- und Studentenpraktika? Auch da ist klar, dass er für Schüler- und Studentenpraktika natürlich nicht gelten wird, sondern gilt immer dann, wenn ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird.
Das war ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Peter Weiß zur Einführung des Mindestlohns. Durch den Mindestlohn und die Stärkung der Tarifautonomie werden künftig viel mehr Beschäftigte bei der Bezahlung und bei den Arbeitsbedingungen durch tarifliche Vereinbarungen geschützt als bisher. Am 18.12.2013 um 23.59 Uhr endet die Zeichnungsfrist der E-Petition 46483 für die Streichung der Sanktionen gegen ALG-2-Empfänger. Neben dem sogenannten Abstandsgebot sind die Sanktionen das eigentliche Kernstück der Hartz-IV-Maßnahmen zur Lohnsenkung in der Bundesrepublik. Menschen ohne Arbeit sollen in Niedriglohnjobs gezwungen und ein allgemeiner Druck auf Beschäftigte zu Lohnverzicht und Leistungsbereitschaft ausgeübt werden. Nebenbei senkt der Staat seine unproduktiven Sozialausgaben. Das Freie Radio Potsdam, Frapo, sprach dazu mit einer äußerst couragierten Arbeitsamt-Mitarbeiterin Inge Hahnemann über ihre E-Petition zur Streichung der Sanktionen. Auch wenn keine Chance besteht, diese menschenverachtenden Maßnahmen loszuwerden, kann die Petition ein Zeichen setzen und mobilisieren. Die Petition braucht 50.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner und ist am 12.12.2013 bei knapp 40.000.
Diese neue Petition, Sie sind ja, wie heißt das in der Fachsprache, Petent?
Genau.
Machen da auch noch andere Leute mit? Also ist da eine Gruppierung, eine Organisation oder Stopp Hartz IV Bündnis oder sowas noch mit dabei oder machen Sie es ganz alleine?
Nee, also ich habe sie alleine eingereicht, nicht als Verband oder Verein. Aber es helfen unwahrscheinlich viele Leute mit. Also ich habe, muss ich ehrlich gestehen, gar keinen Überblick mehr, so viele sind das. Und was ich sehr positiv empfinde, es hat sich eine unwahrscheinliche Solidarität untereinander entwickelt. Das heißt, die Leute helfen sich gegenseitig, sie motivieren, sie ziehen sich mit gegenseitig, sie bauen sich auf, sie bilden Gruppen. Und das ist unwahrscheinlich fantastisch. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und Unterstützung tun erwerbslosen Initiativen, Parteien unterstützen, also die Linke natürlich, die Piraten, sogar Gewerkschaften, also IG Metall ist ganz aktiv, Verbände, ja, und muss ich wirklich sagen, Hut ab, ja, ganz mutig und ganz, ganz toll.
Das wird ja jetzt auch aktuell, wenn die neue Regierung, die Koalitionsregierung, das Koalitionspapier ist ja nun öffentlich, man kann ja nachlesen, was da jetzt vorgesehen ist. Das sind ja ganz erschreckende Dinge. Sie selbst sind ja in die Medien, in den Medien auch besprochen worden, weil Sie aus einem Jobcenter in Hamburg über die Praxis dort berichtet hatten, öffentlich, was man ja dann sicherlich nicht darf als Angestellter. Ist man eigentlich Beamter oder nur Angestellter?
Also ich bin nur Angestellte. Ne? Wir haben auch natürlich Beamten, aber ich denke, wir haben mehr Angestellte als verbeamtete Mitarbeiter. Ja.
Also hätten Sie da vielleicht auch mehr Möglichkeiten, öffentlich zu sprechen, oder ist man da zur Geheimhaltung verpflichtet, dass man das nicht darüber gar nicht reden darf?
Also ich sag mal so, zur Geheimhaltung habe ich jetzt so nichts direkt in meinem Arbeitsvertrag. Die Mitarbeiter in der Bundesanstalt für Arbeit, ja, die mussten sowas unterschreiben. Aber ich sehe es anders, ne? Wenn irgendwo die Menschenwürde, die Menschenrechte verletzt werden oder auch verletzt werden könnten, dann empfinde ich das höherwertiger, also viel wichtiger, darauf hinzuweisen, als irgendwelche Schweigepflichtanbindungen. Ja, weil hier geht es um Menschen und nicht um meinen Arbeitgeber. Und mir sind die Menschen wichtiger als jetzt der Arbeitgeber.
Damit stehen Sie sicherlich relativ alleine da unter den Mitarbeitern der verschiedensten Behörden, ja nicht nur des Jobcenters, weil man will ja auch den Arbeitsplatz selbst behalten. Man ist ja selber auch ausgeliefert der Lohnarbeit, der man sich unterwerfen muss. Haben Sie da gar keine Angst?
Nee, habe ich keine Angst, weil ich wirklich sage, das, was da geschieht zum Teil, ist ja nicht zum Glück bei jedem Sachbearbeiter so die Willkür, die Schikane. Aber was ich gesehen habe, das reicht für mich, um im Grunde genommen wirklich ja aufzustehen, aufgestanden zu sein, weil hier geht es auch wirklich, was sind die Maßstäbe, ja? Also gerade mal aus der Ethik gedacht, ne? Was liegt höher? Und da liegt für mich die Ethik weitaus höher als jetzt mein eigener Arbeitsplatz. Dass ich die natürlich riskiere, war mir von vornherein klar. Aber ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich untergehe, also überhaupt nicht.
Gab es denn einen konkreten Anlass von der Wahl des Zeitpunktes dieser neuen Petition?
Ja, natürlich. Da war durchaus kalkuliert mit der neuen Legislaturperiode, die ja am 23. Oktober begann. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich sie ja auch ganz schnell eingereicht, damit sie irgendwie auch angenommen wird, und damit auch nicht zu viele Konkurrenten kommen, sozusagen, hört sich jetzt irgendwie nach dem Ranking an. Aber hätte ich sie vor der neuen Regierung, auch wenn wir sie noch nicht wirklich haben, eingereicht, wäre sie aufgrund dessen vermutlich abgelehnt worden. Und deswegen hatte das zu diesem Zeitpunkt gar keinen Sinn.
Mir begegnen immer wieder Leute, die immer noch nicht wissen, dass es 100% Sanktionen gibt, wo man dann gar nichts mehr kriegt. Vielleicht eine Frage vorher. Ist es denn eigentlich möglich, wenn man 100% sanktioniert wird, da kriegt man ja auch dann keine Krankenversicherung mehr, kann man denn dann zum Grundsicherungsamt gehen und von denen was kriegen?
Nein, also zum Grundsicherungsamt kann man dann leider nicht gehen. Das wird ja von vornherein ausgeschlossen, weil die Jobcenter ja sagen, ja, wer sanktioniert wird, ist selbst schuld. Ne? Die Schuld wird ja immer den Erwerbslosen zugewiesen. Obwohl die vielen gewonnenen Klagen vor dem Sozialgericht, das ist ja jede dritte, vierte Klage aufgrund Sanktion, die gewonnen wird, eigentlich genau das Gegenteil besagen, ja, dass wir die Fehler im Jobcenter machen. Ich sag mal, Bild, was wir innerhalb dieser Jobcenter dann auf die Erwerbslosen projizieren mit den Sanktionen. Ja, und Sanktionen können zur Obdachlosigkeit führen, wenn die Miete nicht bezahlt wird im Jugendbereich, bereits beim zweiten Fehltritt, außer Termine, die werden mit 10% sanktioniert. Und klar können wir dann Lebensmittelgutscheine anbieten. Wenn ein Kind im Haushalt ist, müssen wir das sogar. Aber eben, wir können, ne, auf Antrag. Und das ist das, wo ich sage, das geht nicht. Also es ist auch demütigend, einen Lebensmittelgutschein einzukaufen.
Ich hatte die Aktionen der Hartz-IV-Proteste seit Herr Schröder das eingeführt hatte, gab es auch viele Demonstrationen. Die ganzen Aktivitäten haben sich auch viele Gruppen gebildet, sind dann noch ein bisschen eingeschlafen, haben sich auf so einen Kerne von Aktivisten beschränkt und niemand wusste mehr, wie man öffentlich noch Aufsehen erregen konnte, andere Leute, neue Leute gewinnen kann. Das Thema ist dann wirklich irgendwo versickert, fand ich. Also Ihre Aktion war wirklich der also der Komet, der jetzt wieder vom Himmel fiel quasi. Also dafür nochmal meinen allergrößten Dank, dass Sie das gewagt haben.
Danke, nur ich gehe gar nicht alleine. Ne? Also ich sag mal, ich bin auch so stark, weil ich so viele habe. Es gibt in dem Bereich so einen Spruch, gerade wenn man auch von Whistleblowing jetzt spricht, von Missstände aufzeigen, alleine machen die dich ein, ja, sozusagen, ist ein uralter Spruch und das stimmt, ja, und ich kann eigentlich auch nur bestehen, weil ich die ganzen Unterstützer habe, ja, die Verbände, die Einzelaktivisten, auch ganz stark die Montagsdemonstranten, die ja seit 9 Jahren Montag für Montag dastehen, ja, und auch die Petition jetzt sehr stark unterstützen und Unterschriften sammeln und also von dem her sage ich eher, der Dank gehört den Menschen, ne? Weil ohne die wäre ich schon längst untergegangen.
Das ganze Gespräch mit Inge Hahnemann über die Zustände in den Jobcentern kann man auf freiradios.net hören. Die E-Petition findet ihr unter der Nummer 46483.
Im Gesundheitsbereich sollen in Zukunft Daten zentral verarbeitet werden. Wichtiger Teil der dazu notwendigen Infrastruktur ist die elektronische Gesundheitskarte. Datenschützer warnen in diesem Zusammenhang vor allem vor der Gefahr des Missbrauchs zentral gespeicherter Patientendaten. Andere verweisen auf die enormen Kosten sowie die fehlende Notwendigkeit eines neuen Systems. Auch die Informationspolitik der Krankenkassen in dieser Sache wird kritisiert. Hunderttausende verweigern sich daher bislang der Umstellung auf die elektronische Gesundheitskarte und viele davon befürchten, im neuen Jahr ohne Versicherungsschutz dazustehen. Radio Lora fragte Elke Steven vom Grundrechtekomitee, ob diese Angst berechtigt ist.
Nein, das stimmt so alles überhaupt nicht. Die Kassen machen jetzt Druck auf diejenigen, die die Fotos nicht zugeschickt haben. Und viele von denen, die Fotos nicht zugeschickt haben, kritisieren eben auch die elektronische Gesundheitskarte, weil es ein System schafft, in dem Gesundheitsdaten auf zentralen Servern gespeichert werden.
Warum herrscht denn trotzdem diese Meinung vor? Ist es eine gezielte Desinformation der Krankenkassen?
Eigentlich kann man vor allem sagen, die Krankenkassen möchten, dass endlich alle mit der neuen Gesundheitskarte ausgestattet sind. Und tatsächlich ist eine Anlage zum Bundesmantelvertrag Ärzte geändert worden, in der jetzt steht, dass grundsätzlich mit der elektronischen Gesundheitskarte der Nachweis geführt wird. Aber grundsätzlich heißt eben nicht für alle, wer keine elektronische Gesundheitskarte hat, kann das mit einer gültigen versicherten Karte immer noch nachweisen. Man ist, wenn man versichert ist, man bezahlt seine Mitgliedsbeiträge, dann gilt auch die Versicherung. Man kann nicht rausgeschmissen werden aus der Versicherung.
Sie lehnen die elektronische Gesundheitskarte strikt ab, fordern, man solle sich weigern, seiner Krankenkasse ein Foto zu schicken, die diese ja für das Ausstellen einer neuen Karte braucht. Was ist denn Ihrer Meinung nach so schlecht an der elektronischen Gesundheitskarte?
Mit der Karte wird eine Möglichkeit geschaffen, Gesundheitsdaten, und das sind ja schon sehr spezielle persönliche Daten, auf zentralen Servern gespeichert werden können. Zunächst mal wird das im Moment noch nicht gemacht, weil das technisch noch nicht wirklich funktioniert. Aber diese Karten schaffen eben diese Voraussetzung. Und Datensammlungen schaffen immer auch Interesse und Vorstellungen für, was man diese Daten alles noch auswerten könnte oder nutzen könnte. Und gegen diese Form von Nutzung von privaten Daten, die bisher einfach durch das Arztgeheimnis geschützt sind und dann aber eben auf Servern liegen, dagegen wehren wir uns. Im Moment sind diese Daten tatsächlich noch durch das Gesetz relativ geschützt. Die Datenschützer haben auch damals an dem Gesetz mitgearbeitet. Aber solche Gesetze können eben leicht wieder geändert werden.
Sie haben ja gesagt, momentan passiert es noch nicht, dass patientenbezogene Daten gespeichert werden. Sofern das dann umgesetzt wird, was, wenn Sie nochmal vielleicht sagen, was sind das dann für Daten genau, die da gespeichert werden über den Patienten? Wie detailliert sind diese Daten?
Das können die Diagnosen und die Medikamente, die ein Patient bekommt, können gespeichert werden. Es könnte auch der Psychotherapeut Erkenntnisse, also mithilfe der Karte auf diesen zentralen Servern speichern. Das können also alle ärztlichen Daten sein, die bisher in der Praxis sind. Bisher kann sich aber der Patient dagegen verwahren, und weil er im Moment noch zustimmen müsste, wenn diese Daten gespeichert werden sollen. Zunächst werden es auch die Notfalldaten sein, die wahrscheinlich von einigen gespeichert sind, aber auch bei den Notfalldaten können schon eine Menge sehr individuelle Informationen enthalten sein.
Und wer hat dann letztendlich Zugriff auf diese Daten?
Nach der jetzigen Gesetzeslage hat dann zunächst mal nur der Patient oder der Versicherte in Kombination mit einem, der den Heilberufsausweis hat, Zugriff auf die Informationen. Ob sich das alles so bleiben wird, also die Befürchtung ist eben, dass dieser Schutz der Daten, der im Moment angelegt ist, schnell verändert wird, weil sich diese Karte und dieses System der Vernetzung der ganzen Berufe und Praxen erst lohnen wird, wenn wirklich viele Daten gespeichert und zugänglich werden. Und von daher gibt es eine große Befürchtung, dass da rechtlich sich noch bald einiges ändern wird.
Aber momentan, oder wenn das denn in diesen Schranken bleibt, dann würde sich ja nichts ändern. Also mein Hausarzt oder Facharzt hat Zugriff auf meine Patientenakte, und wenn man jetzt den Gefahr von Datenmissbrauch anführen würde, das wäre momentan bereits der Fall. Also ein Arzt könnte ja, wenn er wollte, diese Daten an Unbefugte weitergeben. Da würde sich eigentlich nichts ändern.
Der Arzt könnte es nicht ohne weiteres unbefugt weitergeben. Allerdings, es gibt ja schon die ersten Überlegungen, also weil eine PIN-Nummer muss sich sowohl der Arzt als auch der Patient merken, um überhaupt auf die Daten zugreifen zu können. Da aber viele Patienten, auch Ärzte, aber auch Patienten diese PIN-Nummer eher vergessen, gibt es schon die Idee, dass die PIN-Nummer dann in der Arztpraxis gespeichert wird, um auch den Ablauf in der Arztpraxis nicht zu sehr zu behindern. Dann könnte aber leicht auch alle, die sonst in der Arztpraxis irgendwie Funktionen haben, darauf zugreifen. Also die Missbrauchsmöglichkeiten sind Tür und Tor schon geöffnet.
Wenn Sie vielleicht mal ein bisschen konkret werden wollen, die Gefahr des Datenmissbrauchs, wie würde denn konkret aussehen? Was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Also wir gehen jetzt von der zentralen Datenspeicherung aus, wir gehen davon aus, der Zugriff wird ausgeweitet. Was wäre denn schlimmstenfalls zu befürchten?
Naja, jeder Betrieb könnte Interesse daran haben, Gesundheitsdaten von seinen Angestellten zu bekommen. Da könnte ja durchaus Informationen enthalten sein, dass jemand eine Psychotherapie macht, dass er HIV-Virus hat, dass er sonstige Beeinträchtigungen hat, dass er Alkoholiker ist. Also all solche Informationen können ja in diesen Daten enthalten sein. Und natürlich haben Arbeitgeber, haben Versicherungen Interesse daran, das zu wissen. Also jetzt nicht die Krankenversicherung, sondern andere Versicherungen, Lebensversicherungen oder was. Könnte ja auch sein, dass es eine Information da drin enthalten ist, dass man irgendeine Krankheit hat oder eine Behinderung hat, die sich auch als falsch herausgestellt haben kann, aber die dann als Information weitergegeben wird. Es kann sein, dass ich einen zweiten Arzt aufsuchen will, weil ich eine zweite Information oder eine zweite Beratung haben will, und der neue Arzt sieht die Information, die der andere Arzt gemacht hat, und urteilt selbst auch nur auf dieser Grundlage, statt wirklich sich ein eigenes Bild zu machen.
Jetzt endet ja zum 30. September die Übergangsfrist. Welche Chance haben denn die Leute, die sich jetzt noch der elektronischen Gesundheitskarte verweigern, beziehungsweise sind wir nicht schon in einem Prozess, der nicht mehr rückgängig zu machen ist?
Das ist immer schwer zu sagen, was rückgängig machbar ist. Immerhin dauert es jetzt schon alles sehr lange, diese Einführung, und ist es eben nicht einfach umgesetzt, konnte es nicht einfach umgesetzt werden. Es laufen noch Klagen, die vor den Sozialgerichten gegen diese Karte. Das ist nicht wirklich absehbar, wie das weitergehen wird. Es gibt Anwälte, die auf jeden Fall bis zum Bundesverfassungsgericht auch mit diesen Klagen gehen wollen. Wir raten vor allem auch allen, die jetzt die neue Karte haben, sich gut zu überlegen, ob damit Daten eben auf den Servern irgendwann gespeichert werden sollen oder ob man dem direkt widersprechen will. Aber wir befürchten auch, je mehr tatsächlich dem widersprechen werden, je eher werden halt auch die Gesetze geändert.
Ihr hörtet ein Gespräch mit Elke Steven vom Grundrechtekomitee, aufgenommen bei Radio Lora in München.
Das war ZIPFM vom 12. Dezember 2013, produziert von Coloradio Dresden. Dieses Nachrichtenmagazin und viele weitere Beiträge deutschsprachiger freier Radios könnt ihr nachhören auf www.freie-radios.net.